Schlag gerne Gottes Wort mit mir auf zum Epheserbrief, Kapitel 6. Lasst uns miteinander aufschlagen zum Epheserbrief, Kapitel 6. Wir betrachten heute das Ende von Vers 17, ich lese aber ab Vers 10. Epheser, Kapitel 6, ab Vers 10. Und hier heißt es in Gottes heiligem Wort: Schließlich werdet stark im Herrn und in der Macht seiner Stärke. Zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr gegen die Listen des Teufels bestehen könnt. Denn unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Gewalten, gegen die Mächte, gegen die Weltbeherrscher dieser Finsternis, gegen die geistigen Mächte der Bosheit in der Himmelswelt. Deshalb ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr an dem bösen Tag widerstehen und wenn ihr alles ausgerichtet habt, stehen bleiben könnt. So steht nun, eure Lenden umgürtet mit Wahrheit, bekleidet mit dem Brustpanzer der Gerechtigkeit und beschuht an den Füßen mit der Bereitschaft zur Verkündigung des Evangeliums des Friedens. Bei alledem ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr alle feurigen Pfeile des Bösen auslöschen könnt. Nehmt auch den Helm des Heils und das Schwert des Geistes. Das ist Gottes Wort. Amen. Amen. Lasst uns beten. Unser herrlicher König, Jesus Christus, der du sitzt auf hohen und erhabenen Thron, dir und dir allein gebührt alle Ehre und aller Ruhm. Und dir gebührt es, dass wir dir ganz ergeben sind. Und dass wir dir treu dienen. Und so beugen wir, Herr, unsere Knie. Und wir flehen um dein Erbarmen. Denn in uns ist keine Kraft und kein Vermögen. Herr, wir sind vollkommen angewiesen auf dein Erbarmen, auf deine Gnade. Und so hilf uns auf und stärke uns durch deinen Heiligen Geist, durch dein Wort, den guten Kampf des Glaubens zu kämpfen. Herr, dass wir stark sind in dir und in der Macht deiner Stärke. Herr, dazu segne uns doch, um deiner großen Gnade willen. Wir bitten es in Jesu Namen. Amen. Amen. Nehmt gerne Platz. Ein einziges Thema bewegt gerade alle. Es herrscht Krieg. Und jeder schaut jetzt aufmerksam, wie sich die Dinge entwickeln. Und plötzlich sind alle in Alarmbereitschaft. Deutschland hat seine Armee über Jahre hinweg verkommen lassen. Und plötzlich merkt man, das war ein Fehler. Dieser Traum von Sicherheit in Europa ist nur ein Traum. Und jetzt sagen sie, wir müssen kampfbereit sein. Nun, möge der Herr Schlimmeres abwenden und wir beten für Frieden. Aber sag, ist es nicht bei vielen, die sich Christen nennen, ganz ähnlich? Sie leben unbeschwert, in Sicherheit, in Wohlstand, mit Wohlbefinden und sie merken gar nicht, dass Krieg herrscht. Sie kennen diese Alarmbereitschaft gar nicht mehr. Dass man bereit ist, zu kämpfen. Legen darum nicht die ganze Waffenrüstung Gottes an, sondern sind einfach unvorbereitet für den bösen Tag, weil sie sich in Sicherheit wiegen, weil sie gar nicht mehr begreifen, wie groß die Not ist, wie schlimm die Lage ist, wie groß die Not ist, zur Waffe zu greifen. Wir befinden uns im Krieg, es ist bitterer Ernst, es geht um alles. Ein gezähmtes, verweichlichtes, angepasstes Christentum kann in dieser gottesfeindlichen Welt nicht bestehen, sondern geht kampflos unter in ihr. Darum lehrt dich der Apostel. Ja, er rüttelt dich, er schüttelt dich wach. Er sagt, es herrscht Krieg. Mach die Augen auf, die Augen des Geistes. Nein, du hörst hier nicht Explosionen und Schüsse. Du spürst nicht, wie der Boden bebt durch das Rollen von Panzern oder im biblischen Bild zu bleiben. Also du hörst die Feinde nicht marschieren und du siehst die feurigen Pfeile nicht, die auf dich zurasen. Aber du befindest dich in einem geistlichen Kampf gegen geistliche Mächte. Und nur weil du deinen Feind und seine Angriffe nicht so siehst, heißt das noch lange nicht, dass sie nicht genauso real wären. Verstehst du, wie ernst die Lage ist. Und niemand von uns kann sich zurücklehnen und kann sich da raushalten. Jeder muss zur Waffe greifen. Als Christ, es gibt keine Kriegsdienstverweigerer, sondern jeder hat den Auftrag, als Streiter, als Soldat des Herrn zu kämpfen. Wie Paulus an Timotheus schreibt, 2. Timotheus 2, Vers 3, nimm teil an den Leiden als ein guter Streiter Christi Jesu. Nimm teil daran, sei bereit zu leiden. Nimmst du teil an den Leiden? Bist du ein guter Streiter Christi oder stehst du einfach außen vor? Erkennst du den Ernst der Lage? Der Apostel Paulus, er führt dich in die Waffenkammer Gottes, er lehrt dich, die Ausrüstung unseres Herrn und Hauptmannes, Jesus Christus, zu empfangen, die er uns darreicht aus seiner durchbohrten Hand. Er hat alles für uns erworben, alles, was nötig ist, um zu bestehen gegen den bösen Feind. Er hat den Sieg für uns errungen am Kreuz, er ist auferstanden, er triumphiert, er hat all die Mächte und Gewalten entwaffnet und den Triumphzug über sie gehalten und er in seiner Gnade reicht uns seinen Triumph dar. Ergreifst du das im Glauben? Die ganze Waffenrüstung Gottes. Nun, bisher hat der Apostel uns die Teile der Waffenrüstung Gottes beschrieben, die zur Abwehr oder zum Schutz dienen, also Gurt und Brustpanzer und Schuhwerk und Schild und Helm. Am Ende nun kommen wir zur Angriffswaffe, dem Schwert. Ein Schwert dient natürlich zur Verteidigung, aber auch zum Angriff. Paulus sagt, nochmal Vers 17, nehmt auch den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, das ist Gottes Wort. Lasst uns darüber nachdenken, was das bedeutet. Zunächst einmal spricht Paulus hier von einem Schwert. Nehmt oder empfangt auch das Schwert. Was ist ein Schwert? Eine Hieb- und Stichwaffe ist klar, grob unterteilt, kann man sagen, besteht ein Schwert aus zwei Teilen, dem Heft und die Klinge. Also Heft, so nennt man den Griff, am Ende ein Knauf und am anderen Ende ein Handschutz, das Kreuz oder Parierstück genannt. Und dann die Klinge. Also die Schneide, eine lange, gerade, manchmal auch gebogene Klinge. Aber der Apostel Paulus benutzt hier ein Wort für ein Schwert, das Kurzschwert bedeutet. Es ist eine zweitschneidige, das heißt nach allen Seiten hin scharf geschliffene Klinge. Ein Kurzschwert. Und so ein Kurzschwert hat gewisse Vorteile. Denn dieses Schwert ist handlich. Du kannst es in einer Hand führen. Es ist leicht und schnell zu ziehen in jedem Moment. Eine Hieb- und Stichwaffe, die du blitzschnell ziehen kannst, alle Zeit bereit zum Einsatz im Nahkampf. Und damit kann man dreinschlagen, damit kann man Schwerthiebe verpassen, aber auch schneiden, zustechen und auch durchbohren. Nun geht es dem Apostel Paulus nicht darum, dass wir Schwerter aus Stahl tragen sollen. So wie Petrus, der Malchus, das rechte Ohr abschlug im Garten Gethsemane. Darum geht es hier nicht. Es geht wiederum nicht um physische, irdische, menschliche Waffen, sondern wie Paulus sagt in 2. Korinther 10, Vers 4, denn die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich. Was ist das denn für ein Schwert? Nochmal Vers 17. Also nehmt auch auf den Helm des Heils und das Schwert des Geistes. Das Schwert, das wir ergreifen sollen, ist das Schwert des Geistes. Zunächst einmal heißt es, wir sind nicht die Besitzer dieses Schwertes, sondern der Geist, der Heilige Geist. Gott selbst ist der Besitzer. Ihm gehört es. Er führt dieses Schwert. Es ist die Waffenrüstung Gottes. Es ist seins. Es ist seine heilige, himmlische Waffe. Es ist das Schwert des Königs aller Könige. Oh, das besteht nicht aus irdischem Metall. Es ist nicht einfach von einem Menschen geschmiedet. Er selbst, der Geist, er ist der Urheber, der Ursprung und der Besitzer dieses Schwertes. Nein, es wurde nicht von einem menschlichen Schmied in irdischer Glut geschmiedet, obwohl sich Gott doch der Menschen bediente. Wie es heißt in 2. Petrus 1, Vers 21, denn niemals wurde eine Weissagung durch den Willen eines Menschen hervorgebracht, sondern von Gott her redet Menschen, getrieben vom Heiligen Geist. Er ist der Herr, der Geist, Der Herr, Schaffer dieses Schwertes, eine göttliche Klinge, das Schwert des Himmels, unvergleichlich, diese Waffe. Dieses Schwert der Schwerter ist geistlich und nicht metallisch. Es ist das Schwert des Geistes Gottes, das von ihm stammt, das ihm gehört. Er führt es, er verleiht es, wem er will. Es ist geistlich. Aber was ist jetzt konkret dieses Schwert des Geistes? Nehmt auf euch, das Schwert des Geistes, das ist Gottes Wort. Das Schwert des Geistes ist also Gottes Wort. Nun, wer die Heilige Schrift kennt, weiß, dass Gottes Reden, das heißt seine Worte, wenn er Machtworte spricht, dann wird es häufig als Schwert dargestellt, weil seine Worte wirkmächtig sind, seine Feinde zu töten und zu durchbohren, aber auch im tiefsten Inneren zu wirken, in den Sein. Nun, wir wissen, Paulus schöpft ja, was die Waffenrüstung Gottes angeht, aus dem Propheten Jesaja. Wir haben es so oft gesehen, dass dort Gottes Waffenrüstung beschrieben wird und so auch in Jesaja 59. Hier geht es um den Knecht des Herrn. Eigentlich denken wir zunächst Israel, aber spätestens dann ab Vers 6 wird klar, dass der Herr Jesus es ist, dieser Knecht des Herrn, der zum Heil, zum Licht dienen soll, auch zur Rettung von Nationen. Das wird dann zitiert in Lukas 2 und Apostelgeschichte 13 und so weiter. Wir sehen, Jesus Christus ist dieser Knecht. Und er spricht dann in Jesaja 59, Vers 2, er, Gott, er hat meinen Mund wie ein scharfes Schwert gemacht. Nun, das erinnert uns an Offenbarung, Kapitel 1. Da lesen wir, dass Jesus Christus beschrieben wird. Johannes sieht ihn und da heißt es in Offenbarung Kapitel 1, Vers 16, und er hatte in seiner rechten Hand 7 Sterne und aus seinem Mund ging ein zweitschneidiges, scharfes Schwert hervor und sein Angesicht war die Sonne leuchtend in ihrer Kraft. Oder Offenbarung 19, wo wir dann sehen, wie Jesus dieses Schwert einsetzt, Vers 15. Und aus seinem Mund geht ein scharfes Schwert hervor, damit er mit ihm die Nationen schlägt. Und dann Vers 21, und die übrigen wurden getötet mit dem Schwert, das aus dem Mund dessen hervorging, also aus dem Mund Jesu Christi. Was aus dem Mund Jesu Christi hervorkommt, ist eine tödliche Waffe. Es ist wie ein zweitschneidiges Schwert. Gemeint ist nicht ein Schwert aus Eisen, das hervorkommt. Gemeint ist sein Reden, sein Wort, der Hauch des Herrn. Denn wenn du sprichst und dir mal die Hand vor den Mund hältst, dann merkst du den Hauch deines Mundes. Wenn Gott spricht, wenn er haucht, dann hat das allmächtige Kraft. Wir lesen in Jesaja Kapitel 11, Vers 4, er wird die Geringen richten in Gerechtigkeit und die Elenden des Landes zurechtweisen in Gradheit und er wird den Gewalttätigen schlagen mit dem Stab seines Mundes und mit dem Hauch seiner Lippen den Gottlosen töten. Gott braucht nur einen Hauch seines Mundes und alle Gottlosen sind vernichtet. Und wir lesen das auch von der Wiederkunft Jesu Christi. In 2. Thessalonicher Kapitel 2, Vers 8, wo es um all diese bösen Feinde Christi geht, die sich versammeln. Und dann wird der Gottlose offenbart werden, den der Herr Jesus beseitigen wird durch den Hauch seines Mundes und vernichten durch die Erscheinung seiner Ankunft. Also das Wort des Herrn, dieser Hauch, der ausgeht von ihm, er ist allgewaltig. Mit einem Wort, mit einem Wörtlein, alle seine Feinde auf der Stelle zu vernichten. Nun, so wirksam, so scharf, so gefährlich ist Gottes Wort. Nun, und Gottes Wort, sein Hauch, haben wir tatsächlich. Es heißt in 2. Timotheus 3, Vers 16, eine so wichtige Stelle, da heißt es, alle Schrift, das, was aufgeschrieben ist, ist von Gott eingegeben und nützlich zur Lehre, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Unterweisung in der Gerechtigkeit. Nun, dieses Wort, wir haben uns schon einmal intensiv damit beschäftigt, dass es dort heißt, alle Schrift ist von Gott eingegeben, ist nicht die beste Übersetzung, denn hier steht wörtlich einfach, alle Schrift ist Gott gehaucht, Theopneustos, also tatsächlich von Gott ausgesprochen, von Gott ausgehaucht. Das ist nicht bloß Inspiration, dass Gott etwas hineinhaucht, es ist direkt von Gott ausgehaucht, Gott gehaucht, Gott gesprochen. Und dieses Schwert ist wirksam. Es ist das Wort des allmächtigen Gottes und nichts und niemand hat solche Kraft. Wie es heißt im Psalm 29, Vers 4, die Stimme des Herrn ertönt mit Macht, die Stimme des Herrn in Majestät, die Gottlosen zu zerschlagen und ewig zu vernichten, aber auch die Gottesfürchtigen zu durchbohren in ihrem tiefsten Inneren. Wie Simon der Maria sagte, als er ihr im Tempel begegnete, in Lukas 2, Vers 35, auch durch deine eigene Seele wird ein Schwert durchdringen, damit Überlegungen aus vielen Herzen offenbar werden. Maria, dein Herz wird durchdrungen werden von einem Schwert, deine Seele. So lesen wir in Hebräer Kapitel 4, ab Vers 12, denn das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweitschneidige Schwert und durchdringend bis zur Scheidung von Seele und Geist, sowohl der Gelenke als auch des Markes und ein Richter der Gedanken und Gesinnungen des Herzens. Und kein Geschöpf ist vor ihm unsichtbar, sondern alles ist bloß und aufgedeckt vor den Augen dessen, mit dem wir es zu tun haben. Gottes Wort ist also das Schwert des Geistes, schärfer als jedes irdische Schwert. Damit schlägt er seine Feinde mühelos nieder, aber damit durchbohrt, seziert er auch solche, denen er ein neues Herz geben will. Wo er das steinerne Herz hinausnimmt und ihn ein fleischernes gibt, das ihn liebt und das seine Gebote erfüllen will. Er überführt uns im tiefsten Inneren, wie kein menschliches Wort es jemals zu tun vermögen würde. Jesus sagt in Johannes 6, Vers 63, der Geist ist es, der lebendig macht. Das Fleisch nützt nichts. Die Worte, die ich zu euch geredet habe, sie sind Geist und sie sind Leben. Wenn Paulus also spricht von dem Wort, dann spricht er von dem, was Gott tut, was er spricht. Es ist tatsächlich seine Waffe. Und nun wird hier, Paulus gebraucht hier nicht das geläufigere Wort für Wort, nämlich Logos. Er benutzt hier das Wort Rhema und das nehmen manche, um so ganz verrückte, falsche Lehren aufzurichten, dass sie, der vielen charismatischen Gemeinden wird das gelehrt, dass gesagt wird, das geschriebene Wort, die Bibel, das ist Logos, das ist das Geschriebene, das alle haben. Aber wir brauchen noch das Rhema-Wort, so ein frisches, neues Wort, das Gott einem persönlich gibt für die eigenen Probleme, die man so hat. Nun, wer die griechische Sprache kennt oder erforscht, wie dieses Wort hier gebraucht wird, Logos und Rhema, wie die Worte gebraucht werden, weiß, dass sie synonym sind, dass sie ständig auch austauschbar sind. Wenn wir einen feinen Unterschied festmachen möchten, dann besteht er höchstens darin, dass Rhema häufiger gebraucht wird für das gesprochene Wort. Also wenn Paulus durch den Gebrauch des Wortes Rhema etwas deutlich machen will, dann höchstens das, dass wir das Wort sprechen sollen, das Gott uns gegeben hat. Das heißt, dass wir es gebrauchen sollen, dass wir es anwenden sollen gegen den Feind, dass wir es verkündigen und zitieren, ja verwenden sollen. Denn natürlich, wenn Paulus sagt, ergreife das Schwert des Geistes, dann meint er damit nicht, dass du eine Bibel bei dir im Bücherregal rumstehen haben sollst, wo es verstaubt. Nein, es soll in deinem Mund sein, du sollst es einsetzen, es soll ein Rhema sein, es soll gebraucht werden, es soll eingesetzt werden. 5. Mose, Kapitel 30, Vers 14, sondern ganz nahe ist dir das Wort in deinem Mund und in deinem Herzen, um es zu tun. Es reicht nicht, dass du eine Bibel besitzt. Diese Bibel muss dich besitzen. Das Wort Gottes muss dich ergriffen haben. dein Herz muss voll davon sein, sodass dein Mund übergeht. Das bedeutet es, das Schwert des Geistes zu ergreifen. Josua Kapitel 1, Vers 8. Dieses Buch des Gesetzes soll nicht von deinem Mund weichen. Und du sollst Tag und Nacht darüber nachsinnen, damit du darauf achtest, nach alledem zu handeln, was darin geschrieben ist. Dann, ja denn dann wirst du auf deinen Wegen zum Ziel gelangen und dann wirst du Erfolg haben. Oh, die Worte Gottes, sie sollen in deinem Mund sein. Du sollst sie ständig vor dir her sagen. Du sollst sie aufsagen, darüber nachsinnen, sie aussprechen, sie anwenden. Das Schwert des Geistes ist kein Dekoschwert, das an deiner Wand klebt. Es muss im Einsatz sein. Dann und nur dann entfaltet es seine lebendige, gewaltige Kraft, Mächtiges zu tun. Deinen Feind in die Schranken zu weisen. Auch den Feind in deiner eigenen Brust, das Fleisch, zu bekämpfen. Die Welt, die dich verführen will. Inwiefern kämpfen wir denn jetzt mit dem Wort Gottes, dem Schwert des Geistes? Nun, zunächst einmal verteidigen wir uns damit, aber wir greifen auch an, also Defensive und Offensive. Lass uns mal über die Verteidigung sprechen. Wie das Wort Gottes als Verteidigung oder zur Verteidigung eingesetzt werden kann, sehen wir nirgendwo deutlicher als in der Wüste. Als der Herr, unser Meister, das Schwert schwang gegen den Feind. Als er, Christus, unser Herr und Meister, dem Satan widerstand, der Satan mit so mancherlei Versuchungen kam. Matthäus Kapitel 4, ab Vers 3. Und der Versucher trat zu ihm hin und sprach, wenn du Gottes Sohn bist, so sprich, dass diese Steine Brot werden. Er aber antwortet und sprach, es steht geschrieben, nicht von Brot allein soll der Mensch leben, sondern von jedem Wort, das durch den Mund Gottes ausgeht. Daraufhin nimmt der Teufel ihn mit in die heilige Stadt und stellt ihn auf die Zinne des Tempels und spricht zu ihm, wenn du Gottes Sohn bist, so wirf dich hinab, denn es steht geschrieben, er wird seinen Engeln über dir befehlen und sie werden dich auf den Händen tragen, damit du nicht etwa deinen Fuß an einen Stein stößt. Jesus sprach zu ihm, wiederum steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Wiederum nimmt der Teufel ihn mit auf einen sehr hohen Berg und zeigt ihm alle Reiche der Welt und ihre Herrlichkeit und sprach zu ihm, dies alles will ich dir geben, wenn du niederfallen und mich anbeten willst. Da spricht Jesus zu ihm, geh hinweg, Satan, denn es steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, anbeten und ihm allein dienen. Dann verlässt ihn der Teufel. Und siehe, Engel kamen herbei und dienten ihm. Drei Angriffe des Satans. Der Satan verdreht sogar die Heilige Schrift. Und Christus reagiert auf jeden Schlag des Satans, indem er das Schwert des Geistes zückt, das Wort Gottes und die Schläge Satans gekonnt abwehrt. Es steht geschrieben, es steht geschrieben, es steht geschrieben. Dreimal Schriftzitate, einmal aus 5. Mose 8 und zweimal aus 5. Mose 6. Das heißt, wenn du dir eine Schriftrolle vorstellst, innerhalb von einem kleinen Abschnitt. Mehr hat er nicht gebraucht, um den großen, den bösen Versucher in die Flucht zu schlagen. Ein Buch der Bibel innerhalb von drei Kapiteln. Es heißt bei Luther darum zu Recht, der Fürst dieser Welt, wie sau er sich stellt, tut er uns doch nicht. Das macht, er ist Gericht, ein Wörtlein kann ihn fällen. Ein Wörtlein. Unser Herr ist der Großmeister des Schwertkampfes. Die Versuchungen des größten Feindes, des größten Versuchers, er hat sie mühelos abgewehrt. Er hat seinen Feind in die Flucht geschlagen. Nun, zunächst einmal ist uns allen klar, dass Christus hier für uns gekämpft hat. Das heißt, wir sind nicht solche Kämpfer wie der Herr. Er hat den Sieg für uns errungen. Aber will er nicht in uns wohnen? Will er nicht durch uns wirken? Und wenn unser Herr und Meister die Schrift gebraucht im Kampf, ja, was denn wir? Welche andere Waffe sollten wir wählen gegen die Versuchungen des Satans? Also was heißt es nun konkret? Die Schrift ist dir gegeben zur Abwehr, zur Verteidigung. All die Angriffe des Satans, all die Versuchungen und Verführungen und Verwirrungen, die er über dich bringen will, all die Angriffe, darauf musst du eines sprechen. Es steht geschrieben. Du musst sagen, wie es heißt in Psalm 119, Vers 11, in meinem Herzen bewahre ich dein Wort, damit ich nicht gegen dich sündige. Dazu müssen wir das Wort Gottes kennen. Wir müssen es gebrauchen zur Abwehr gegen die Sünde, wenn der Satan angreift und sprechen, es steht geschrieben, das und das allein ist unsere Waffe. Und so können wir den Bösen überwinden. Es heißt in 1. Johannes 2, Vers 14, ich habe euch, ihr jungen Männer, geschrieben, weil ihr stark seid und das Wort Gottes in euch bleibt und ihr den Bösen überwunden habt. Ihr Lieben, es gibt so viel Irrtum, so viel Verführung, wir müssen uns wehren. Das heißt, wir dürfen das Schwert nicht aus der Hand lassen. Wir müssen im Grunde mit dem Schwert in der Hand sterben und uns zur Wehr setzen und das Schwert mit ins Grab nehmen. Ich muss hier denken an Eleasa aus 2. Samuel, Kapitel 23. Er war einer der drei Helden Davids. Er war ein berüchtigter Krieger. Und als die Philister sich versammelten zum Kampf gegen Israel und die Juden herausforderten, da zogen sich die Männer von Israel zurück. Nicht so Eleasa. Er machte sich auf, er schlug die Philister, er schwang und schwang sein Schwert, bis seine Hand so müde wurde, dass es heißt, seine Hand klebte fest an dem Schwert. Also, das heißt, er hat so oft mit seiner Hand mit dem Schwert reingeschlagen, dass vermutlich sich seine Hand verkrampfte und sich so zusammenzog am Griff des Schwertes, dass das Schwert förmlich festklebte an seiner Hand. Und es heißt, und so schaffte der Herr an jenem Tag eine große Rettung. Sind wir so wie Eleasa? Lassen wir das Schwert nicht los, lassen wir es nicht aus der Hand. Und mögen wir kämpfen und nicht aufhören, bis in den Tod, mit dem Schwert des Geistes in der Hand, dass es nicht davon gelöst werden mag. Die Schrift muss wie ein Teil von uns werden. Es muss uns sozusagen ins Blut übergehen. So ein Mann wie Eleasa war auch Charles Haddon Spurgeon. Er hat viel gekämpft, er hat am Ende seines Lebens, dieser Baptistenprediger, wohl die größte Schlacht seines Lebens zu kämpfen. Plötzlich am Ende seines Lebens war es so, dass die liberale Theologie unter den Baptisten plötzlich Einzug bekam und plötzlich wurden Dinge in Frage gestellt, wie die Inspiration, die Irrtumslosigkeit der Schrift und dass alles von Gott ausgehaucht ist und die Gnadenlehren und viele andere Dinge. Und Spurgeon konnte sich das nicht mit ansehen. Es kostete ihm seine letzte Lebenskraft. Er trat am Ende seines Lebens aus dem Baptistenbund aus, aber er kämpfte. Und ich empfehle euch von ganzem Herzen ein Buch. Und wenn ich so Bücher aufzählen müsste, wo ich sage, die haben mich am meisten geprägt neben der Heiligen Schrift, dann ist eines davon dieses. Man kann es kaufen beim CLV-Verlag. Ich glaube, wir haben es auch manchmal sogar hinten draußen liegen auf dem Büchertisch. Es heißt, es steht geschrieben. Steht geschrieben. Dieses Buch enthält im Grunde zwei Predigten von Spurgeon. Einmal der Herr Jesus Christus in der Wüste, wie er sich zur Wehr setzte gegen den Verführer. Eine wunderbare Predigt, die ich empfehle. Aber auch seine wohl berühmteste. Man nennt sie auch Spurgeons Manifest, sozusagen die Predigt seines Lebens. 1891 hielt er sie auf einer Predigerkonferenz, wo er im Grunde das letzte Mal ausrufen konnte zu all den Predigern, was wirklich wichtig ist. Diese Predigt lautet der größte Kampf der Welt. Und er beschreibt, wie er sich darauf vorbereitet hat. Und er war schon gekennzeichnet von Krankheit und im Grunde 10 Monate später verstarb er. Relativ zu Beginn seiner Predigt sagt er Folgendes. Meine Themen haben es mit unserem Lebenswerk zu tun, nämlich mit dem Kreuzzug gegen Sünde und Irrtum. Ich hoffe, dass sich jeder von uns verpflichtet hat, für Christus und sein Kreuz zu arbeiten und nicht zufrieden zu sein, bis Christi Feinde in die Flucht geschlagen sind. Unsere Väter pflegten zu sagen, die Wahrheit ist eine Sache Gottes. Für diese kämpfen wir, die wenigen gegen die vielen, die Schwachen gegen die Mächtigen. Ach, dass wir uns als gute Streiter Jesu Christi erweisen mögen. Und so schwingt er sein Schwert wie Eliasa. Er kämpft gegen diese Angriffe, gegen die Inspirationslehre. Er kämpft gegen die Evolutionstheorie. Er kämpft gegen die Streiter, die plötzlich den alten Calvinismus, die Gnadenlehren verwerfen, die das Sühneopfer Jesu Christi nicht mehr im vollen Umfang für wahr halten und die Lehre der Allversöhnung gebracht haben. Er schwingt sein Schwert als alter Streiter Jesu Christi wie Eliasa und starb kurze Zeit später. Nun darf er ruhen von seinen Mühen. Sag, sind auch wir mutige Streiter Christi, dass wir uns verteidigen mit dem Wort gegen allen Irrtum und alle Versuchungen und alle Verwirrungen. Und das mal als Randnotiz. Viele meinen, sie müssten die Heilige Schrift verteidigen in der Apologetik, in der Verteidigung des Glaubens, indem sie viele Argumente bringen, warum die Bibel doch Gottes Wort ist. Nun, du musst verstehen, dass die Heilige Schrift sich selbst verteidigt. Sie selbst hat die Macht. Das heißt, man verteidigt nicht ein Schwert. Das Schwert ist doch die Verteidigung. Sprich das Wort. Es steht geschrieben. Glaube daran, was geschrieben steht. Du wirst sehen, dass Gottes Wort Macht hat. Auch diejenigen zu bekehren, die tausend Argumente haben, warum das nicht Gottes Wort sein kann. Weil es geht ums Herz. Es geht nicht darum, dass logische Argumente fehlen. Es geht darum, dass wahrer rettender Glaube fehlt. Und das allein kann Gottes Wort bewirken, denn es heißt, der Glaube kommt aus der Predigt. Und woher kommt Gottes Wort? Woher kommt die Predigt? Aus dem Wort Jesu Christi. Aber denken wir nicht bloß jetzt an Verteidigung des Glaubens im Allgemeinen vor Irrtum, wie Spurgeon das auch gemacht hat. Nein, denken wir auch an Verteidigung mit dem Wort bei ganz persönlichen Angriffen, wo du angegriffen wirst vom Satan, wo er kommt, um mit Versuchungen und Verwirrungen und Verführungen dich anzugreifen. John Bunyan, auch ein Baptist, der ein einfacher Kesselflicker war und doch gelehrter war als einige der größten Gelehrten. Er hat viele Jahre im Gefängnis verbracht, weil er nicht aufhörte, Christus zu verkündigen. Spurgeon sagte einmal über diesen Mann, Zitat, dieser Mann ist ja eine lebendige Bibel. Wo immer du ihn auch anzapfst, wirst du feststellen, sein Blut ist Biblin. Die Essenz der Bibel selbst. Er kann nicht sprechen, ohne ein Bibelwort zu zitieren, denn seine Seele ist voll des Wortes Gottes. Und dieser Mann, John Bunyan, hat die berühmte Pilgerreise geschrieben, haben wir auch vor kurzem von gehört. Und das erzählt von Christ, wie sozusagen allegorisch dargestellt, ein Christ so seinen Lebensweg geht, den schmalen Weg, bis er ankommt in die ewige Herrlichkeit. Und auf dem Weg wird Christ angegriffen von Apollyon, also von dem Satan. Und er wirft ihn nieder, er wirft ihn zu Boden. Und im Grunde hat der Satan gesiegt, denn dem Christ ist sein Schwert aus der Hand geglitten. Er hat es nicht mehr. Und so sitzt der Satan auf seiner Brust und muss ihn im Grunde nur noch einen Schlag verpassen. Und in letzter Sekunde gelingt es Christ noch, dieses Schwert wieder zu ergreifen. Und er zitiert dann aus Micha 7, Vers 8. Freue dich nicht über mich, meine Feindin, denn ich bin gefallen, stehe ich auch wieder auf. Wenn ich auch in Finsternis sitze, ist der Herr doch mein Licht. Also freue dich nicht zu früh. Bin ich auch gefallen? Ich stehe wieder auf. Denn so steht geschrieben. Bin ich gefallen? Bin ich überwältigt von meinem Feind? Fühle ich mich wie in Finsternis? Ich werde aufstehen, denn der Herr ist mein Licht. Er wird mich befreien. Er zieht in dieser letzten Sekunde das Schwert des Geistes. Und der Apollyon wird getroffen und zieht sich zurück. Oh, er hätte auch sprechen können mit Sprüche 24, Vers 16, denn siebenmal fällt der Gerechte, doch er steht immer wieder auf. Vielleicht bist du ja gerade an so einem Punkt, dass du dich fühlst wie zu Boden gedrückt und du kannst dich nicht erheben. Nun zücke das Schwert des Königs. Ergreife es. Sprich, es steht geschrieben. Klammere dich an das Wort. Gebrauchst du das Wort in den persönlichen Kämpfen, in all den Angriffen? Hast du nur diese eine Waffe? Es steht geschrieben und ich glaube meinem Herrn. Sein Wort ist Wahrheit. Aber weißt du, der Feind greift ja nicht nur dich persönlich an, sondern wir stehen Schulter und Schulter in den Schlachtreihen des Herrn, das ganze Gemeinde als alle Christen zusammen. Und da geht es nicht nur darum, dass wir uns persönlich verteidigen. Wir schwingen auch das Schwert für unseren Bruder und für unsere Schwester. Vielleicht hast du einen Bruder, der am Boden liegt und der Feind will ihm den letzten Stoß geben. Dass du kommst als Bruder, als Schwester und dich stellst vor diesem Bruder oder diese Schwester. Dass wir einander helfen, dass wir füreinander das Schwert zücken. Und darum ist die Gemeinschaft der Gläubigen in der Ortsgemeinde so wichtig. Denn wir streiten nicht alleine, wir sind keine Einzelkämpfer, wir stehen zusammen. Und das ist auch mit so das Gefährliche an dieser Corona-Krise gewesen, dass Menschen plötzlich isoliert wurden und plötzlich für sich alleine kämpfen. Dabei ist es niemals so gedacht gewesen. Es heißt in Hebräer Kapitel 10, ab Vers 24, und lasst uns aufeinander Acht haben, um uns zu Liebe und zu guten Werken anzureizen, indem wir unser Zusammenkommen nicht versäumen, wie es bei einigen Sitte ist, sondern einander ermuntern. Man kann auch übersetzen, ermutigen oder ermahnen. Und das umso mehr, je mehr ihr den Tag herannahen seht. Also wir wollen uns füreinander einsetzen. Wir wollen dem Bruder oder die Schwester ein Wort sagen. Das hilft, das ihn aufstehen lässt, das Wort selbst zu ergreifen und daran festzuhalten und zu glauben. Wir wollen das Wort einsetzen gegen Versuchungen und Verführungen und Verwirrungen im Persönlichen, aber auch für unsere Brüder und Schwestern das Schwert schwingen. Aber nicht nur zur Verteidigung, sondern auch zum Angriff. Auch den Angriff sehen wir wohl nirgendwo so deutlich wie bei dem Herrn Jesus Christus, wie er gekommen ist, Worte zu sprechen und die Mauern, die Bastionen des Feindes fielen und Menschen werden erlöst, weil er Worte des Lebens spricht. Und wir sehen das zum Beispiel auch bei der Pfingstpredigt, da hörten die Juden zu und es heißt dann plötzlich in Apostelgeschichte 2, Vers 37, und als sie aber das hörten, drang es ihnen durchs Herz. Und sie sprachen zu Petrus und den anderen Aposteln, was sollen wir tun, ihr Brüder? Wir sehen hier, wie das Wort des lebendigen Gottes tief in ihr Herz dringt. Die vorher nichts wissen wollten von Christus, die seine Feinde waren. Auch in Ephesus. Wir lesen es in Apostelgeschichte 19 von diesem Siegeszug des Evangeliums dort. Und Paulus war dort 2 Jahre lang, in Asien. Und das Wort des Herrn ging zu Juden und zu Griechen. Und dann heißt es, das Wort des Herrn hörten. Und dann Vers 20, so wuchs das Wort des Herrn mit Macht und erwies sich kräftig. Das Wort erwies sich kräftig, mächtig. Das allein ist unsere Waffe. Wir haben keine andere Alternative. Was sollen wir denn auch jetzt verwenden, was mächtiger wäre? Menschliche Logik und Rhetorik? Irgendwelche Show-Einlagen? Irgendwelche Manipulationen? Nein, wir vertrauen allein auf das Schwert des Königs, das mächtiger ist als alle Weisheit der Welt, alle weltkluge Wissenschaft und Überlieferung und Philosophie und Gebote der Menschen. Onken, der Gründer der deutschen Baptisten, der auch das Schwert schwang gegen all die Liberale und ja, Bibelkritik, die Einzug genommen hat in Deutschland. Er sagt Folgendes, wir haben nur eine Waffe. Das ist das gute alte Buch, das Schwert des Geistes. Und eine andere Waffe hat in unseren Augen keinen Wert. Das Wort des lebendigen Gottes ist der Grund, darauf wir stehen und stehen wollen. Bleiben wir nur auf diesem bewährten Grunde. Folgen wir nur Gottes Wort und dem Geiste des Wortes, dann ist uns der Sieg gewiss. Wir kennen keine Gefahr außer uns. Unsere Gefahren können nur von innen kommen. Sollen unsere Gemeinden vernichtet werden, so kann es nur durch ein Mittel geschehen. Die Bibeln müssen auf unseren Märkten verbrannt und aus der Welt geschafft werden. Aber solange Gottes Wort in unseren Händen liegt, solange haben wir die Wehr und Waffe, wodurch es uns gelingen muss. Und als eine Gemeinde Christi bleiben wir nur bei dem Wort. Ist uns hier nichts klein und bedeutungslos, so werden wir die gesunde Stellung, die wir eingenommen haben, behaupten zur Ehre und Verherrlichung des großen Gottes. Zitat Ende. Nur das Wort, alles anderes, erbärmliches Kinderspielzeug aus Holz, das nichts nützt. Nur die Klinge des Schwertes des Königs aller Könige. Oh, wie David sagte, als er das Schwert Goliaths erblickte und sagte, seinesgleichen gibt es nicht, gib es mir. So sprechen wir über das Wort Gottes, seinesgleichen gibt es nicht. Ich will nichts anderes haben als allein dieses, nur dieses. Und dieses Wort, dieses Schwert ist erprobt von all den Heiligen über all die Jahrtausende hindurch. Sie haben niemals eine andere Waffe benötigt und die Klinge ist noch die gleiche, ohne Kerbe, ohne stumpf geworden zu sein. In China vor einiger Zeit hat man ein altes, sehr wertvolles Bronzeschwert ausgegraben, das Schwert eines Königs. Das Erstaunliche ist bei diesem Schwert, obwohl 2500 Jahre alt, ist es dennoch nicht verrostet. Es ist immer noch glänzend und immer noch rasiermesserscharf. Es hat über die Jahrtausende hinweg nichts an Schärfe und Glanz verloren. Nun, die Schrift ist schärfer als jedes zweitschneidige Schwert. Und es ist wie neu. Es hat nichts an Kraft verloren. Nichts. Glaubst du das? Immer noch dieselbe Kraft, die ganz Europa, ja die Welt mit dem Evangelium eingenommen hat. Dieselbe Kraft, die sich erwiesen hat zur Zeit der Reformation. Dieselbe Kraft, die zahlreiche Erweckungen ausgelöst hat. Das Wort ist dasselbe. Dasselbe kraftvolle Wort, das Schwert des Königs. Oh, wir verzichten gerne auf all die menschlichen und irdischen Hilfsmittel und Manipulationen. Allein das Wort. Und wie töricht handeln all jene, die anstatt das Schwert des Königs zu schwingen, Gedichte vorlesen, Geschichten erzählen, anstatt das Wort zu predigen, lieber menschliches Gefasel von sich geben, anstatt sich zu verlassen auf das irrtumslose, unfehlbare, allmächtige Wort Gottes, sich zu verlassen auf menschliche Mittel. Wie töricht, wie töricht. Nun, was bedeutet das jetzt für dich? Zunächst einmal will ich dich fragen, ob du dieses Schwert überhaupt empfangen hast. Dazu musst du zum Glauben gekommen sein an Gottes Wort. Das heißt, das Schwert Gottes muss zunächst dich getroffen haben. Es heißt in 1. Thessalonicher Kapitel 2, Vers 13, Paulus sagt, und darum danken auch wir Gott unablässig, als ihr von uns das Wort der Kunde von Gott empfingt, also das Evangelium, ihr es nicht als Menschenwort aufnahmt, sondern, wie es wahrhaftig ist, als Gottes Wort, das in euch den Glaubenden auch wirkt. Hast du das gehört? Damit fängt alles an, dass du die Worte der Heiligen Schrift, die Verkündigung von Gott hörst und plötzlich erkennst, dass das keine Menschenworte sind. Mögen Menschen sie aufgeschrieben haben? Möge ein menschlicher Prediger vor dir stehen? Du erkennst, dass das nicht Menschenworte sind, sondern du nimmst es an, es trifft dein Herz, dein tiefstes Inneres als das, was es in Wahrheit ist, nämlich Gottes Wort. Das auch in euch, sagt Paulus, in den Glaubenden wirkt. Das Schwert hat mein Herz durchdrungen und wirkt in mir. Plötzlich glaube ich. Plötzlich erkenne ich meine Sünde. Plötzlich kehre ich um. Plötzlich durchbohrt es mein Gewissen, dass ich erkenne, ich habe gegen den Herrn gesündigt, dass ich von ganzem Herzen mich bekehren muss und an ihn glauben muss und seinen Namen anrufen muss, dass der König mich rettet. Hast du das erlebt? Bevor du das Schwert ergreifen kannst, um damit zu kämpfen, muss das Schwert dich getroffen haben. Du kennst diese Legende von dem König Arthur, der das Schwert Excalibur zog aus dem Stein. Nur der König konnte es ziehen. Nun, du musst Teil des königlichen Geschlechts sein. Du musst zu dem König aller Könige gehören. Wie es heißt in 1. Petrus 2, Vers 9, ihr seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, eine heilige Nation. Wenn du nicht wahrer Christ bist, wenn du nicht gehörst zu dieser Linie des Königs aller Könige, dann kannst du dieses Schwert weder empfangen, noch kannst du es führen. Nur der, in dessen Brust, dessen Herz, dessen Leib der Heilige Geist wohnt, kann das Schwert des Geistes verstehen und führen und einsetzen. Ist das bei dir der Fall? Hat dieses Schwert dich durchdrungen? Nun, und wer von euch das Schwert hat, wer es gezogen hat, der soll lernen, es zu führen. Lernen, von unserem Meister. Lern von all den Kämpfern der alten Tage. Lern von all jenen, die schon standen in den Schlachtreihen des Herrn, die kampferprobte Krieger sind, um selbst welche zu werden. Nun, dazu musst du dein Schwert kennenlernen. Du musst dich damit vertraut machen. Du musst es durch und durch kennen, damit du es sicher führen kannst, auch bei schlechtester Sicht. Werde vertraut mit deinem Schwert. Sei wie die in Berühr, die täglich die Schriften erforschen, ob es sich so verhielt. Du musst es tatsächlich lesen, jeden Tag. Du musst es studieren. Du musst darüber nachsinnen und du musst es auswendig lernen. Du musst es verinnerlichen, besser verstehen, um es besser anzuwenden. Du musst vertraut werden mit der Heiligen Schrift. So Gott will, sende ich euch heute oder morgen eine große Sammlung von Bibelversen zu, die wir schon vor etlichen Jahren mal versandt haben an die Gemeinde. Eine Sammlung tatsächlich zum Kampf. Das heißt, Bibelstellen für die verschiedenen Situationen der Versuchungen. Und im Grunde ist jede einzelne Bibelstelle, wenn wir ein anderes Bild bedienen möchten, wie so ein Stein, den David aussucht aus dem großen Bach, aus dem Fluss. So suchen wir uns einzelne Steine aus der Heiligen Schrift, um sie voll Glaubens gegen den Schädel Davids zu schleudern, gegen den Schädel Goliaths zu schleudern. Weil wir haben keine eigene Kraft. Wir haben keine eigenen Waffen, als allein das, was Gott uns darreicht in seinem Wort. Dass wir es uns einprägen, dass wir es auswendig lernen und gebrauchen. Kommt böse Lust, kommt Zorn, kommt Angst, kommt Faulheit, keine Ahnung, was für eine Sünde und Versuchung, dass wir Bibelstellen parat haben, um zu sprechen, es steht geschrieben. Denn die Schrift ist kein Dekoschwert an der Wand. Es muss im Einsatz sein, damit es seine Kraft beweist. Lasst es uns gebrauchen. Lasst uns die himmlische Klinge schwingen im Namen des Herrn. Was unsere Welt braucht, unser Land, unsere Stadt, unsere Gemeinde, unsere Familien, mutige Krieger, die nicht auf sich selbst vertrauen, weder auf ihre Weisheit noch auf ihre Kraft, sondern auch allein auf Gottes Wort. Und übrigens gilt das genauso für die Frauen. Nun, ihr habt keinen Auftrag in der Gemeinde zu lehren, das glaubt und wisst ihr. Aber werdet ihr nicht auch angegriffen? Müsst ihr euch nicht zur Wehr setzen? Müsst ihr das Wort nicht kennen und es gebrauchen gegen den Satan? Wie Deborah und wie Jael. Ein Streiterin sein für den Herrn? Lasst uns doch mutig und tapfer sein, als Streiter Christi teilnehmen an den Leiden Jesu, uns erheben und die ganze Waffenrüstung Gottes ergreifen und den Feind in die Flucht schlagen, dass wir nicht auf unsere Kraft vertrauen, sondern auf die Kraft Gottes, die sich erweist in seinem kräftigen und mächtigen Wort. Sein Wort hat Macht. Also werdet stark im Herrn und in der Macht seiner Stärke. Alles aus Gottes Gnade, alles zu Gottes Ehre. Amen.